BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Eine interessante Frage steht bei uns heute im Mittelpunkt dieser Sendung, nämlich wie tickt die Generation Z? Das sind ja die jungen Menschen, die ja im Prinzip nach 1996 geboren worden sind. Meine eigene Tochter gehört dazu und auch sie verstehe ich manchmal nicht. Das ist, glaube ich, ganz normal zwischen den Generationen. Aber interessant ist, dass wir schon da viel Widersprüchliches gerade hören. Zum einen engagieren sich diese jungen Menschen für Klimaschutz. Sie wollen weniger Konsum, sie sagen, wir sollten nicht in Urlaub fliegen. Auf der anderen Seite haben wir gerade bei der Europawahl erlebt, dass gerade junge Menschen auch viel AfD gewählt haben. Ja, bitte, wie passt denn das zusammen? Und unser heutiger Gast, der kann uns da sicher ein bisschen weiterhelfen und das alles einordnen. Der Jugendforscher Simon Schnetzer aus Kempten ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir freuen uns drauf.
Danke für die Einladung in dieses wunderbare Format, Bettina.
Der Jugendforscher Simon Schnetzer aus Kempten ist heute bei uns zu Gast. Und bevor wir mal fragen, was man sich bitte unter Jugendforschung genau vorzustellen hat, lass uns erst einmal ein bisschen dich vorstellen. Ein gebürtiger Kemptner?
Korrekt.
Ja, ein bisschen mehr, wo aufgewachsen, wie aufgewachsen, Schulwerdegang, wie lief denn das Leben so?
Ja, zunächst mal bin ich Spross einerseits von einer Käserfamilie, was fürs Allgäu ja geradezu untypisch ist.
Toll.
Und meine Mutter kommt vom Bauernhof. Der Opa hat eine Sägerei gehabt, Schreinerei. Also sehr typische Allgäuer Kombination
sehr
eigentlich.
Sehr verwurzelt in der Tradition eigentlich, oder?
Die Familie. Genau. Allerdings ist natürlich auch das an die Grenzen gestoßen, gell? Die Käserei in den 70er Jahren ist dann, da war dann die große Frage, die Industrialisierung von Käseproduktion hat geheißen, Leute, entweder ihr stellt es um auf maschinelle Produktion, billiger geht's mittlerweile, entweder ihr macht es mit oder man kann halt euren Käse nicht mehr so gut verkaufen. Wenn man heute zurückschaut, die 50 Jahre, und schaut, was ist heute, mein Opa hat noch den Käse von der Sennerei abgeholt und hat dann in Kempten in den Kellern eingelagert. Und das war genau das Käsehandwerk, wo man heute sagt, ja, das ist Biokäse mit Geschichte, wunderbar.
Heute wagt man es wieder, heute schätzt man es wieder. Damals war die Zeit der Umbrüche, da ist ja viel, also man muss ganz offen sagen, auch kaputt gemacht worden. Das fängt ja bei so einem Handwerk an, wie eben Käserei, und hört ja bei den Bauten nicht auf, wo man sich sagt, wie konnte man denn damals in der Zeit so ein Bauwerk neben was anderes hinstellen, das würde man heute alles auch nicht mehr tun. Da ist, glaube ich, viel verloren gegangen, weil man modern sein wollte und zeitgemäß. Ne?
Deswegen ja schön, wenn man bei Heimat auch mal ein wenig zurückschaut. Wer die Käserei noch in der Familie, würde ich vielleicht heute nicht Jugendforscher sein. Was ist dann so der Weg weiter gewesen? Ich hab mein Abitur gemacht in Kempten.
Und welche erste Schule?
Am Karl-von-Linde-Gymnasium.
Glückwunsch, war ich auch.
Ja, da waren viele Menschen, die danach gute Sachen gemacht haben. Und ich glaube, das ist jetzt natürlich ein kleiner, vielleicht ein Dämpfer fürs Bildungssystem, weil genau das, was mir am meisten gegeben hat, heute am meisten unter die Räder kommt, nämlich die Jongliergruppe, die wir hatten. Und mein Lehrer damals, der Landenhammer, hat in seiner oft dann auch Freizeit noch diese Jonglierauftritte organisiert und mit Herzblut und mit seiner Frau organisiert, dass wir eine Bühne kriegen. Und das war, was mir echt geholfen hat. Ich trainiere drauf, dass ich auf die Bühne kann, dass ich vielleicht auch mal ein Solo machen darf, diese Gemeinschaft mit den anderen, dann auf Fahrten zu gehen, dann in der Turnhalle übernachten mit den anderen, die auch ihre Auftritte haben. Also das war, was Schulzeit richtig cool gemacht hat. Und jetzt bin ich mittlerweile nicht nur Jugendforscher, sondern auch Vortragsredner, hat mir auch die Angst vor Bühne genommen. Also das wahrscheinlich, was mir am meisten gebracht hat aus dieser Schulzeit.
Und wie ging es nach dem Abi weiter? Also da ist ja dann, stellt sich ja immer die Frage, was mache ich? Will ich eine Lehre machen? Will ich reisen? Will ich studieren? Da ist ja immer so erst einmal das kleine schwarze Loch, in das viele junge Leute auch heute sicher noch fallen, weil sie sagen, die Schulzeit war ja, da ist ja alles geregelt. Da weiß man, wie der Tag läuft, da weiß man die Ferienhäppchen, die kommen. Und wenn man irgendwie gut einigermaßen durchkommt, ist das ja alles ganz schön. So, und dann, so habe ich damals, jetzt Generation Z, bei, wie gesagt, meiner Tochter, ihren Freunden erlebt, die sind dann alle so ein bisschen zusammengefallen nach dem Abi. Da war es geschafft und dann hat man gesagt, wie geht's denn jetzt weiter? Und auf diese Frage haben natürlich, wie denn auch, ganz viele noch keine Antwort gewusst. Wie war es bei dir?
Diese Frage habe ich mir schon davor gestellt gehabt. Ich hatte kein Loch, weil ich wusste, ich möchte eine Banklehre machen und hatte auch längst meine Zusage. Bin dann aber damals gab es den Zivildienst oder Wehrdienst, die Wehrpflicht noch. Also, und anstatt dann anzufangen bei der Bank, bin ich dann los und bin nach Freiburg, weil ich kann nicht auf Kempten schimpfen, was ja ein Klassiker ist. Gell? Du hast die wilden Jugendjahre und denkst dir, also langsam ist mir Kempten zu klein. Ich muss jetzt erst mal weg. Mhm. Und dann habe ich meinen Zivildienst gemacht in Freiburg an der Uniklinik und mein Oberarzt hat mir damals gesagt, so Simon, wenn du weißt, dass du später studieren willst, vielleicht musst du die Lehre gar nicht machen, sondern machst dann halt längere Praktika. Da kann ich dir auch helfen. Und so habe ich dann keine Lehre gemacht. Ich bin nicht zurück ins Allgäu, sondern habe dann mein Studium direkt angefangen in Konstanz.
Was denn für
Volkswirtschaftslehre.
Volkswirtschaft. Mhm.
Und dazwischen ist aber noch was ganz Wichtiges passiert. Wenn am Anfang so mein Fokus war, mein Traumziel ist, Bankdirektor zu werden, ich bin in meiner Zivi-Zeit am Klinikum hatte ich in meinem Täschle immer dabei meine Vokabelkarten. Ich habe nebenher Spanisch gelernt und habe mich in der Freizeit getroffen mit Leuten, die in Freiburg Deutsch lernen. Also ich habe so Sprachtandems gemacht mit einem Ecuadoriano, mit einer aus Spanien und habe einfach nicht nur gelernt, sondern auch geübt und habe mich dann belohnt mit einer Reise nach Südamerika. Nach meiner Zivi-Zeit bin ich durch Ecuador, Peru und Bolivien und habe gemerkt, es geht nicht allen Menschen so gut wie uns hier und wollte dieses Wirtschaftliche auch zusammenbringen mit Weltverbesserung. Also mein Traumziel hat sich gewandelt hin zu Schaltzentrale für Weltverbesserung, vermeintlich
also nicht mehr der Bankdirektor,
sondern hin zu Vereinten Nationen. Wie kann ich da was Gutes bewegen? Und dann habe ich Volkswirtschaft, mein Studium mit dem kombiniert, auch hier gab es wieder was nicht klassisch Studium war, was mir eigentlich am meisten gebracht hat. Ich habe während meinem Studium Veranstaltungen organisiert. Economics in Action, weil ich mich gefragt habe, was macht eigentlich jemand, der das studiert, was ich gerade studiere, später im Beruf? Und nachdem meine sämtlichen Kommilitonen und Kommilitoninnen auch keine wirkliche Antwort darauf hatten, haben wir Leute eingeladen. Ich habe bei der Bundesbank angerufen und habe gesagt, ja, hallo, hier ist der Simon Schnetzer von der Uni Konstanz. Ah, Sie wollen bestimmt mit dem sprechen, der hat ja auch einen Bezug zu Konstanz. Ja, ja, genau. Oder bei Daimler Chrysler damals. Ah, volkswirtschaftliche Abteilung, Frau Kuhn. Ja, ja, genau, mit der will ich sprechen. Und so kam ich zu Top-Leuten, die in ihren Organisationen super Sachen gemacht haben, habe die eingeladen und zu diesem Format Economics in Action und habe die eingeführt. Kurzer Impuls, dann haben die erzählt zu einem aktuellen volkswirtschaftlichen Thema, was kann man dann selbst als Volkswirt in dem Kontext machen und waren dann aber nahbar für die Studis, um zu erzählen, wie ist dieser Arbeitsalltag, kann man vielleicht ein Praktikum bei uns machen und danach haben wir nur bei Brezeln und Wein drüber gesprochen. Mhm. Ich bin durch die Vorlesungssäle getingelt, habe vor 400 Erstis unsere Veranstaltung gepitcht und habe dann bei 200 Leuten diese Einführung gemacht. Also man konnte schon relativ früh sehen, dass ich Lust habe, mich vor Menschen zu stellen und sie für eine Sache zu begeistern. Aber ich wusste noch nicht so richtig, was mein Thema ist. Und das kam dann, und meinem Thema habe ich mich eigentlich erst nähern können, als ich das Gefühl hatte, mit meinem Job das erreicht zu haben. Und mein Traumjob, das kam dann nämlich auch über eine von diesen Kontakten aus diesem Economics in Action, bin ich dann zur Welthandelsorganisation nach Genf gekommen. Da habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben, habe mir dann gesagt, ja, gut, international hohe Organisation, aber was passiert in den Ländern wirklich, die über Handel ihre Chance in der Weltwirtschaft sehen? Bin dann für ein halbes Jahr nach Tansania und Kenia gegangen und habe dort in Projekten, Landwirtschaftsprojekten gearbeitet, um das mal zu sehen. Ich habe auch gemerkt, wie schwierig es ist, dort wirklich zu leben als weißer Mensch in einer Gesellschaft, die sehr stark. Die Reichen sind sehr reich, behandeln andere nicht unbedingt immer positiv. Die Armen sind sehr arm und sehen dich wie ein wandelnder Geldbeutel. Es gibt eine kleine Mittelschicht, mit denen es entspannt ist, auch mal einfach wegzugehen, ohne der Sugar Daddy zu sein. Und so wusste ich, also dauerhaft in Afrika leben wird schwierig sein, obwohl ich davor dachte, dass das vielleicht meine Rolle sein kann, so ein Kulturvermittler. Und dann gab es eine Station in Berlin, wo ich weiter solche Projekte gemacht habe und dann kam mein Traumjob. Ich habe meinen Traumjob bekommen. Ich bin nach London und war der Nachhaltigkeitsbeauftragte für Kakao bei den Vereinten Nationen.
Wow. Und toll.
Ja.
Ja.
Ja, toll. Ja, es haben verschiedene Länder ihre Menschen nominiert, die für diese Rolle in Frage kommen. Und ich wurde es dann. Und dann habe ich auf Trinidad, Tobago und den Elfenbeinküste Konferenzen organisiert, wo von den Kakaobauern bis zu den Schokoladenbossen alle zusammenkamen.
Das ist jetzt aber schon interessant, weil das ist natürlich für einen jungen Mann, und du warst ja da noch ein paar Jahre wieder noch jünger als du jetzt auch bist.
Mit 28 bin ich da hingekommen.
Ja, eben, das ist ja, wie du sagst, ein Traumjob, angesehen. Man konnte wahrscheinlich vom Geld auch ordentlich leben, vielleicht nicht keine Reichtümer, aber es war so, dass man sagt, jawohl, passt schon für mich. Und dann noch in so einer Weltstadt. So. Also alles richtig gemacht. Und jetzt radelst du durch die Gegend und fragst junge Leute, warum sie das oder jenes mögen oder nicht mögen. Wo war denn da der Bruch?
Der Bruch kam schleichend. Und zwar, ich war Feuer und Flamme für den Job, als ich das Gefühl hatte, was bewegen zu können. Und jetzt muss man mal kurz in diese Welt von Vereinten Nationen eintauchen. So eine Organisation wird finanziert von Menschen mit einem Interesse an dem Thema. Bei Kakao sind es die Produzentenländer und die Konsumentenländer, die halb diese Organisation bezahlen. Jetzt war meine Rolle, wie schaffen wir es, Kakao nachhaltiger zu machen? Wie kriegen wir so eine Organisation voran? Und lass uns als erstes mal definieren, was nachhaltiger Kakao ist. Jetzt hat ein Produzentenland große Länder, bei denen es häufig auch die Kritik gibt, Sklavenarbeit, Kinderarbeit, die natürlich überhaupt kein Interesse haben.
Dass die Ressourcen nicht schonen etc. alles, ja.
Ja, nein, die strengen sich ja an. Aber wenn sie wissen, viel unseres Kakaos trifft jetzt vielleicht nicht sämtliche Nachhaltigkeitsstandards, die reiche Länder gerne anwenden würden, aber mit unserer Realität halt einfach ein bisschen schwierig ist. Wenn jetzt ein solches Land sieht, wir tragen dazu bei, Nachhaltigkeit zu definieren für Kakao, und als Folge sind wir Kakao zweiter Klasse. Da haben wir ja keine Lust drauf. Also es ist wirtschaftlich, da hängt ja ganz viel dran. Also und auch Familien, Bauernfamilien, die daran hängen, wollen nicht, dass sie jetzt plötzlich noch weniger bekommen für ihren Kakao. Deswegen ist diese Nachhaltigkeitsinitiative, das war schwierig. Also ich habe dann gemerkt...
Das ist auch sicher heute noch schwierig.
Es passiert ganz viel. Es passiert insbesondere Positives auch, wenn Unternehmen, also jetzt Rapunzel ist zum Beispiel ein Beispiel, die direkt mit den Kakaobauern arbeiten, die längerfristig mit ihnen arbeiten und sagen, wir unterstützen euch, ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir langfristig mit euch arbeiten. Das ist eine sehr wertvolle Art und Weise, mit Kakao nachhaltig umzugehen, um, egal wie das Land sonst arbeitet, bestimmte Bauernkooperativen voranzubringen. Aber dieser große Wurf, da habe ich gemerkt, hier komme ich nicht weiter. Mhm. Und genau wie das jetzt auch ist, junge Menschen lassen sich für Engagement begeistern, wenn sie ein Gefühl von Selbstwirksamkeit bekommen. Ich hatte die Grenzen meiner Selbstwirksamkeit erreicht, habe gemerkt, hier komme ich nicht weiter. Es war eine tolle Geschichte.
Aber es hat dann unterm Strich war ein bisschen frustrierend vermutlich. Man gesagt hat, das ist mein Ziel und ich komme da aber nicht hin.
Ich habe eigentlich mein Ziel erreicht und merke, es ist nicht befriedigend.
Ja.
Und habe dann gesagt, gut, obwohl alle sagen, wie kannst du diesen Job verlassen? Ich habe gekündigt und habe mich auf die Suche gemacht nach einer Mission, meiner Mission. Bin auf Reise gegangen damals. Das ist, ist auch ein Luxus, gell? Mit 30 zu sagen, ich kündige jetzt, gehe für ein Jahr auf Weltreise, aber ich bin von Argentinien bis Kanada ein Jahr mit Bussen über Land unterwegs gewesen, habe ganz viele junge Menschen getroffen, 2009, 2010. Und da war gerade diese Lehman Brothers Pleite. Der Spiegel hatte groß getitelt, wir Krisenkinder, jung, gut ausgebildet, chancenlos. Und ich so... Da muss man doch was machen. Es kann doch nicht sein, dass wir so eine junge Generation so in der Warteschleife hängen lassen und wenn sie dann ins Berufsleben reinkommen, kein Geld bekommen oder eine Zeitreise in die analoge Vergangenheit und überhaupt nicht das Gefühl haben, das ist Deutschland, Innovationsführer. Wie funktioniert das, wenn wir erwarten, dass ein Fax durchgegangen ist, wenn es digital auch anders ginge? Und ich habe mir die Frage gestellt, und nicht nur mir, sondern jungen Menschen, wie ist deine Lebens- und Arbeitswelt? Wie wäre sie besser, um dann gemeinsam zu entwickeln, wie kommen wir zusammen? Wie können Arbeitgeber dieses Miteinander mit der jungen Generation, mit den bestehenden Menschen in den Unternehmen und Zukunft meistern? Wie können Regionen das tun? Und habe das mir zur Aufgabe gemacht. Und jetzt kommt der Jugendforscher. Ich habe Volkswirtschaft studiert. Ja. Ich habe schon mit Statistik zu tun gehabt, aber es gibt auch kein Studium für Jugendforschung.
Man würde es halt in den gesellschaftspolitischen Studiengängen würde man es ansiedeln, oder? Wo man sagt, irgendwie so eine Mixtur aus allem, Soziologie, Pädagogik, Wirtschaft, alles drin.
Aber mir hat gereicht, ich habe ein Thema, das mich umgetrieben hat, ich habe eine Fragestellung gehabt und jetzt, ob ich das jetzt studiert habe oder nicht, ich mache das jetzt einfach. Ich setze mich aufs Fahrrad, ich habe mir einen Sponsor gesucht, der mir ein Fahrrad zur Verfügung gestellt hat. Die Firma VD begleitet mich seit 15 Jahren für das Thema.
Chefin war auch schon hier bei uns.
Für das Thema gesellschaftliche Nachhaltigkeit, hat einfach gut gepasst und habe mich auf den Weg gemacht. In Deutschland, von Kempten im Allgäu in 2 Monaten mit dem Fahrrad über den Thüringer Wald nach Berlin, an die Ost- und Nordsee, wieder zurück und am Wegrand immer wieder fragen, wie ist deine Lebens- und Arbeitswelt, wie wäre sie besser und wie kriegen wir gemeinsam eine gute Zukunft hin.
Ich habe die Ehre heute mit Jugendforscher Simon Schnetzer aus Kempten. Du hast uns gerade erzählt, wie du sozusagen dein Thema, nämlich die jungen Menschen zu befragen, wie sie leben, was nötig wäre, damit sie besser leben, wie kommen sie klar in unserer Welt, was sind ihre Ziele, Vorstellungen, wie du dazu gekommen bist, wie sieht denn die praktische Arbeit aus? Also du musst ja deine Erkenntnisse aufgrund von Befragungen hervorbringen, nehme ich an. Also du fragst viel, lang und möglichst breit gefächert, oder?
Ganz genau. Also die Grundlage ist, schon das Verständnis. Was ist denn Jugendforschung? Für mich ist Jugendforschung die Beteiligung von jungen Menschen. Und warum mache ich das? Weil ich daran glaube, dass die Zukunft besser ist, wenn wir die Menschen, die sie betreffen, mitnehmen.
Absolut.
Und Befragung geht nicht erst dann los, wenn man einen Fragebogen hat, sondern geht viel früher los. Also für dieses umfassende Verständnis von Beteiligung habe ich ab, was sind denn die Themen, die gerade beschäftigen? Wozu müssen wir befragen, um das, was ich kritisiert habe, damals auch an der Jugendforschung zu verändern. Ich hatte das Gefühl, ganz viele Studien fragen nur das ab, was quasi das System bestätigt haben möchte von jungen Menschen, um dann das weitermachen zu können, was sie eh tun. Das war so meine, als ich mich selbst mit der Jugend identifiziert habe in den Anfängen meiner Arbeit, war das auch so die Kritik und ich dachte, da braucht es eine neue Form von Beteiligung. Es ist doch so einfach, Menschen, junge Menschen mitzunehmen bei Entscheidungen, sie zu sensibilisieren. Ein ganz schönes Erlebnis war, wenn ich auf meinen ersten Studien bin ich in Städten rein, habe in Jugendzentren Workshops gemacht mit jungen Leuten und habe gesagt, nutzt doch diese Studie, damals hieß sie Junge Deutsche, jetzt heißt sie Jugend in Deutschland, nutzt doch diese Studie, um eure eigene kleine Stadtstudie zu machen. Nicht Jugend in Deutschland, sondern Jugend in Kempten, in Dresden, in Bremen. Also waren ganz viele Städte, die dann auch mitgemacht haben. Und was man gespürt hat, was sich da verändert. Weil ganz häufig erleben junge Menschen eine persönliche Situation, Probleme. Also mir geht es gerade psychisch nicht gut. Ich erlebe Stress und Leistungsdruck. Oder ich fühle mich unwohl in meiner Stadt, weil hier was passiert. Also zum Beispiel in Dresden, Gorbitz war das, dass sehr viel Kriminalität auf der Straße war. Dass junge Frauen sich abends nicht mehr auf die Straße trauen. Und dann habe ich gefragt, habt ihr einen Bezug zu Politik? Also was bedeutet Politik für euch? Und dann sagen sie so, ja, Politik, das ist irgend so ein Ding, was in irgendwelchen Gremien entschieden wird, aber da haben wir eigentlich nichts mit zu tun. Und dann habe ich sie mit diesen Workshops dahin geführt, dass sie erleben, wenn viele von uns sagen, was uns beschäftigt, dann ist es nicht mehr nur ein individuelles Problem, sondern wir werden uns bewusst, was uns gemeinsam umtreibt und dann ist unser Thema, unser Problem, ein Anliegen der Politik. Weil die Politik kümmert sich dann nicht um ein Einzelinteresse. Wir helfen jetzt der Marlina oder dem Erik, sondern wir beschäftigen uns mit Erik, weil das Problem, das er hat, das teilen 35% der jungen Menschen hier in unserer Stadt und damit gehört es auf unsere Agenda. Und dieses Erlebnis war so, was kann ich bewegen? Das ist mein Antrieb als Jugendforscher, dass ich jungen Menschen helfe, ihre Themen auf die Agenda zu setzen.
Ja, Es ist ja interessant, es gab ja, also ich sage jetzt mal in meiner Generation, wir waren relativ politisch. Das war so. Das hat dazugehört zur Zeit. Ob wir jetzt in Wackersdorf demonstriert haben oder für Abrüstung demonstriert haben. Also wir waren politisch, weil die Zeit natürlich auch sehr politisch war. Da war
natürlich die Zeit ist nie einfach so politisch. Nein. Was waren so die Themen oder was hat dich angetrieben?
Das Thema, das uns beschäftigt hat, war Abrüstung, ganz, ganz eindeutig. Und das Thema, das uns beschäftigt hat, war natürlich Atomkraft und Wackersdorf, solche Sachen. Das hat uns angetrieben. Dann die GroKo, damals gab es ja auch schon eine große, also damals war es also keine Opposition
da. Von welcher
da.
Zeit sprichst du, wenn du damals sagst?
Ja, 70er Jahre so zum Beispiel. Dann hatten wir natürlich die RAF, war auch ein großes Thema zu unserer Zeit. Mhm. Aber der Terrorismus wurde nur von der linken Seite betrachtet. Auch wir hatten damals das Gefühl, ja, schlimme Sache. Aber von rechts gibt es auch nicht nur Gutes, ist nicht so gesehen worden. Also es waren so Themen, die haben uns damals bewegt. Aber dann fand ich persönlich, ich kann jetzt nur aus meiner Sicht natürlich sprechen, dann kam auf einmal so, sage ich mal, 90er, vielleicht auch die frühen 2000er, dann war Jugend da, die völlig unpolitisch war. Also die sich überhaupt nicht interessiert haben, jedenfalls nicht für mich erkennbar oder für viele andere erkennbar, wenn wir gesagt haben, die nicken alles ab, die gehen zum Teil nicht mal zum Wählen, komisch, warum engagieren die sich nicht für Datenschutz oder solche Sachen, waren auf einmal leise. Und jetzt, seit ein paar Jahren, eben gerade diese Generation Z, jetzt ist wieder was da. Jetzt, man muss es nicht alles immer toll finden, was da passiert, aber es passiert was. Und das finde ich hoffnungsfroh eigentlich.
Wobei dieses Engagement hat schon auch einen krassen Corona-Dämpfer bekommen.
Leider ja.
Muss man leider sehen.
Muss also, man sagen, ja.
Wir hatten in den späten 10er Jahren, also mit Fridays for Future, war es ja wirklich so ein tolles Erleben auch. Junge Menschen sind auf die Straße gegangen. Sie haben sogar Rechtsbruch gemacht. Sie haben die Schule geschwänzt, weil sie das Gefühl hatten, wenn wir quasi gegen das System verstoßen, dann bekommen wir mehr Aufmerksamkeit, nicht für uns, sondern für die Sache. Und es hat ja auch funktioniert, also das Gefühl von Selbstwirksamkeit, junger Mensch geht auf die Straße, egal im kleinsten Dorf oder in der Großstadt, sie werden interviewt, sie werden wahrgenommen, sie werden auf die großen Bühnen eingeladen, um hier etwas zu bewirken. Und ganz viel von dieser Wirkung hat nicht nur in der Politik stattgefunden, sondern auch in den Familien, wenn plötzlich Papa sich geschämt hat mit seinem großen Auto oder die Familie bei der Planung des Urlaubs mit dem Flugzeug. Also ganz stark dieses Umdenken. Also viel, die junge Generation hat ganz viel Wirkung erfahren. Und dann kam Corona, diese Demonstrationen haben nicht mehr funktioniert. Es waren, gleich kam ein Bashing, wenn irgendwelche gegen Auflagen verstoßen wurde, wegen Abstand wurde nicht eingehalten und so weiter. Das war eine schwierige Zeit für diese Bewegung.
Ja, für alle wahrscheinlich, nicht nur für die Bewegung natürlich, klar.
Und ich merke schon, dass auch dieses Engagement ein wenig unter die Räder gekommen ist. Allerdings war die junge Generation nie alle grün, alle Fridays for Future. Und das merken wir jetzt auch stark, weil, also das sind wir jetzt schon fast bei den Ergebnissen.
Ja.
Also wenn damals bei den letzten großen Wahlen haben wir genau das gesehen, das große Thema, das bestimmende Thema, der Klimawandel beschäftigt uns. Es war die Top-Sorge junger Menschen und sie sind sehr programmatische Wähler. Wenn Klima die größte Sorge ist, dann wählen sie grün.
Genau.
Dann war ein weiteres Thema, wir wurden eingesperrt über Jahre der Corona-Pandemie. Wir wollen Freiheit zurück. Großes Thema der FDP. Die haben ganz stark profitiert von diesem Thema. Und die Themen haben sich verschoben. Wir brauchen gar nicht nur auf die Wahlergebnisse schauen, sondern einfach auf die Sorgen. Aktuell große Sorgen. Wir haben nicht genug Geld. Wir haben das Gefühl, weil du ja auch gesagt hast, die Jugend ist unpolitisch geworden. Mhm. Es ist ja wirtschaftlich immer aufwärts gegangen. Also gefühlt ist ja...
War alles in Ordnung, gell? Sozusagen.
War alles in Ordnung, auch ohne mein Zutun. Also auch wenn ich nichts mache, ich kann mein Leben ganz anständig leben. Und jetzt kommt das, ups, wenn wir jetzt nicht was machen, dann funktioniert unsere Zukunft so nicht mehr. Also wir müssen eigentlich jetzt sogar was tun. Oder einige haben aber auch den Glauben verloren und sagen, ja, es geht ja eh den Bach runter, dann genieße ich lieber mal noch mein Leben so.
Ja.
Aber die Sorgen, die wir jetzt sehen, sind eben Wohlstandsverlust, auch eine Sorge, die wirklich krass zugenommen hat. 2022 haben 22% noch gesagt, sie haben Angst vor einer Zunahme von Flüchtlingsströmen. Dieser Wert hat sich jetzt dieses Jahr bis heute verdoppelt.
Also
das Thema Angst vor Zuwanderung, das Thema Migration ist bei jungen Menschen, und aber natürlich nicht nur bei den Jungen, ziemlich negativ mittlerweile besetzt.
Ja.
Ich war jetzt gerade bei Markus Lanz in der Sendung, und wir sind ein bisschen auch selber schuld. Wir haben, Frau Esken hat sich hat nochmal gerechtfertigt, ja, wir machen doch gerade diesen großen Boom und wir schieben Flüchtlinge ab. Das Blöde ist doch, wir schieben genau die ab, die sich eigentlich super integriert haben, die Erfolgsgeschichten, weil am Ende muss eine Abschiebung von Menschen, die in Behörden arbeiten, die brauchen irgendeinen Kontakt, um darauf zugreifen zu können, auf diesen Menschen. Und die, die gut dokumentiert sind, sind eben die Erfolgsgeschichten.
Die kannst du leichter kriegen, ja. Ist doch so.
Und
ja.
Wie blöd sind wir, dass wir die Menschen, die sich gut integriert haben, mit denen auch Migration, und wir sind ja als Wirtschaftsland, wir sind ja abhängig von Menschen aus dem Ausland, müssen wir uns doch nichts vormachen.
Nee.
Aber wenn wir das nicht positiv auch belegen. Nee. Gut, aber
also
ich gehe aus
Jungen, die Jungen haben Angst.
Junge Menschen haben Angst.
Das hat man jetzt
Angst.
Bei der Europawahl gemerkt, weil ich glaube, was viele Menschen jetzt in meinem Alterssegment völlig konsterniert hat, war, das gibt's doch gar nicht. Die Jungen wählen AfD. Warum wählen denn die Jungen AfD?
Also nicht nur AfD, auch die Union, also sehr konservativ.
Also konservativ, formulieren wir mal konservativ. Und da war eben, du hast es gerade erklärt, warum dieses grüne Thema so ein bisschen aus dem Blick geraten ist, warum auch die Grünen da nicht mehr so gewählt worden sind. Aber trotzdem denke ich mir, das sind doch trotzdem kluge junge Menschen. Die sind so... Die haben so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich weiß nicht, ob sie es tun. Kannst du uns dann vielleicht gleich was dazu sagen? Wie kann ich denn als junger Mensch eine Partei wählen, bei der der Verfassungsschutz gerade hinschaut? Bei der ein Gericht jetzt klären muss, ob der Verfassungsschutz die beobachten darf. Wie geht das denn? Also ich habe es nicht verstanden.
Wir schauen ja, also zunächst mal, wir sind ja kein eigentliches Wahlprognoseinstitut.
Nein,
das sind wir nicht. Aber wir haben dieses Thema Politik eben dabei, und wir schauen aber auch umfassender, wie informieren sich denn junge Menschen? Und sie informieren sich maßgeblich über Social Media, über Politik. Junge Menschen dürfen bei den Bundestagswahlen erst ab 18, bei den Europawahlen mittlerweile auch ab 16 wählen. Aber diese jungen Menschen erreichen wir über... Die Öffentlich-Rechtlichen haben einige gute Angebote auf Social Media, aber wir müssen tatsächlich auf Social Media informieren, aktiv sein, um sie überhaupt erreichen zu können.
Und das hat eben die AfD
besonders
sehr gut
erfolgreich
gemacht.
Macht das die AfD,
so ist es.
Die das früh erkannt hat, dieses Potenzial.
Ja.
Und da kann man auch nicht kommen, jetzt sind wir auch da und holen da mal kurz unseren Rückstand auf, weil die Algorithmen natürlich längst abgespeichert haben, dieser Mensch ist empfänglich für klare Botschaften, das sind sie alle. Videos, die nicht unterhaltsam sind, die nicht schnell zum Punkt kommen, werden halt einfach
kurze,
nicht lang geguckt.
Kurze, knackige Inhalte. Also, wie du auf Social Media agierst, auch das ist ganz wichtig, gell?
Und eines, ich frage ja häufig auch, warum bringt ihr lieber die, wenn ich Interviews gebe und dann sehe ich die Schlagzeile, sind es häufig Negativnachrichten. Menschen reagieren stärker auf Negativnachrichten oder sie checken schnell, hat es was mit meinen Bedürfnissen zu tun? Bedürfnis ist auch, ich habe eine Sorge, finde ich hier eine Antwort. Und anstatt, dass sie Antworten geben von der AfD, sagen sie, du hast das Thema, das ist eine Sorge für dich, ja, das sehen wir. Und genau dieses Gesehenwerden fehlt jungen Menschen oft von der Regierung, von anderen Parteien, die aus Sicht junger Menschen das Thema verfehlen. Leute, unsere Lebenswelt ist gerade nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Uns geht's schlecht, wir haben gewisse Ängste, wir haben das Gefühl, für uns gibt es keine Zukunft in Wohlstand. Aber ihr kümmert euch um ganz andere Dinge. Und dann ist es Voting by Feet. Also wenn die Regierung an unseren Bedürfnissen vorbeiregiert, dann suchen sie Alternativen. Häufig nicht Überzeugte, aber es reicht einfach auch schon mal ein wenig Protest. Wobei auch das sei gesagt, also bei vielen ist es nicht einfach nur Protest, sondern auch, also die stehen für die Themen, die mir wichtig sind.
Was müsste man also den etablierten Parteien eigentlich raten? Man müsste sagen, ihr müsst euch mehr junge Social-Media-Experten ins Boot holen, die euch an die Jugend besser verkaufen oder die Inhalte, die euch als Partei wichtig sind, so aufbereiten, dass sie junge Menschen erreichen?
Ja, wir müssen in zwei Richtungen denken. Das eine ist, offensichtlich kommt das, was vielleicht richtig gemacht wird, bei jungen Menschen nicht an. Also weder als Information noch zum Teil im Geldbeutel oder im Sicherheitsgefühl. Das heißt, die Wirkung steigern, die Wirkung von dem, was gut gedacht, aber vielleicht nicht gut genug gemacht ist. Und das andere ist, wenn wir Dinge gut machen, wie kommunizieren wir darüber, bekommen junge Menschen das überhaupt mit? Jetzt hast du angesprochen, wie können die eine Partei wählen, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wurde? Bekommen junge Menschen das überhaupt mit?
Das ist die Frage, ja.
Genau. Wir wissen, sie informieren sich hauptsächlich über Social Media. Bekommen sie es überhaupt mit? Es gibt allerdings hier noch was anderes. Das heißt, also wer Meinungsführerschaft hat in sozialen Medien, kann natürlich auch die eigene Variante davon erzählen. Und ganz viele zweifeln, ist das denn wirklich so oder ist das eine Verschwörung gegen die, die es eigentlich besser, richtiger machen? Ich mag das jetzt gar nicht befürworten, aber wenn wir uns in junge Menschen hineinversetzen, dann ist das, wie die Wahrnehmung ist. Und mit dieser Wahrnehmung, da müssen wir nicht mit den Fakten argumentieren, sondern wir müssen versuchen, die Wahrnehmung zu verstehen und mit Menschen ins Gespräch kommen.
Wir haben jetzt heute ganz interessant, passt ja zu dir sozusagen auch, wir haben jetzt heute hier beim Bayerischen Rundfunk den Tag der Medienkompetenz. Es geht wirklich auch darum, diese Medienkompetenz ganz genau anzuschauen und das vielleicht auch mehr in den Schulen zu verankern, dass man sagt, okay, wer informiert, wo informiert, was ist eigentlich wirklich unter Qualitätsjournalismus zu verstehen, woran könnt ihr erkennen, ob ein Bild, KI wird da vieles schwieriger machen zu erkennen, ob da was gefaked ist oder nicht richtig ist, aber trotzdem kann man den jungen Menschen Sachen an die Hand geben, wie sie mit dieser Flut an Informationen umgehen und wie sie das rausfiltern, von dem sie dann relativ sicher sein können, dass das, was da steht oder was sie lesen, auch stimmt. Und da, glaube ich, haben wir sehr spät reagiert als Gesellschaft.
Und da ist politische Information nur ein Aspekt davon.
Ja, nur ein Aspekt.
Also das ist ja fast wie mit dem Sexualkundeunterricht. Also wenn die Realität ist, mit 14 haben junge Menschen und Sex, dann reicht es nicht, wenn wir es viel später machen oder wenn wir es so früh machen, dass es noch nicht relevant ist. Also da muss man kontinuierlich dran sein. Bei Medienkompetenz müssen wir noch viel früher ran. Junge Menschen haben häufig mit 10 Jahren Übertritt in die weiterführende Schule das erste Smartphone. Junge Menschen können, also die Eltern können selten wirklich kontrollieren, was die da wirklich machen. Ja, man kann es probieren, aber junge Menschen finden ihre Wege und sind dann unterwegs. Und was bei Medienkompetenz fast noch wertvoller ist, wie gehe ich sinnvoll damit um? Wo ziehe ich Grenzen? Richtige Informationen als richtige erkennen und falsche Informationen als solche, das ist total wertvoll. Aber auch, wie schaffe ich es, meinen eigenen Konsum zu reduzieren? Wie schaffe ich es mir wieder so einen Rückzugsraum zu schaffen, dass ich nicht immer erreichbar sein muss, dass wenn das Mobbing nach der Schule weitergeht, dass ich mich nicht so angreifbar mache. Oder wenn jemand sagt, hey, schick mir doch mal ein Bild von deinen Brüsten, dass ich nicht sage, ja, das mache ich jetzt, sondern dass ich mir der Konsequenzen bewusst bin. Also das ist im Leben von Teenagern ja nichts Ungewöhnliches. Und Mobbing leider Alltag.
Also es ist ein breites Spektrum. Wir unterhalten uns gleich weiter, Simon. Bis hierhin vielen Dank. Habe die Ehre, heute zu Gast bei uns Jugendforscher Simon Schnetzer aus Kempten. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, warum sich viele junge Leute nicht wirklich mitgenommen fühlen von der Politik, von der Gesellschaft, dass man die viel mehr einbinden müsste, frühzeitiger einbinden müsste, dass man Inhalte, die man heutzutage für wichtig hält und die transportiert werden müssen, ob das jetzt Nachrichten sind oder politische Inhalte, dass man die sehr klar auf den sozialen Netzwerken kommunizieren muss, damit sie die Jugend überhaupt erreichen. Deine Studie, deine Trendstudie Jugend in Deutschland, die du eben auch gerade bei Markus Lanz vorgestellt hast, welchen Zeitraum deckt die ab? Also wo sagst du, da haben wir angefangen und das, was ich jetzt präsentiere, das ist das Ergebnis von wie viel Arbeit, wie lange Arbeit?
Viel Arbeit.
Viel Arbeit, ja.
Wir sind durch verschiedene Phasen gegangen. Angefangen habe ich es 2010 und da habe ich erst mal die Fahrradtour gemacht und es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis dann so eine Studie rauskommt. das Ganze lief etwa bis 2020 so weiter. Ich habe mich 2020 mit Professor Klaus Hurlmann zusammengetan. Also wer ihn nicht kennt, mittlerweile zwar 80, aber Urgestein der Jugendforschung, der hat die letzten 5 Jahrzehnte Jugendforschung geprägt. Und es ist wirklich eine Ehre, auch mit ihm zusammenzuarbeiten. Und wir haben, als die Corona-Pandemie angefangen hat, haben wir gesagt, also wer Jugendforschung ernst nimmt, muss jetzt eigentlich dranbleiben. Ich war total verwundert, dass andere das nicht gemacht haben. Und wir haben im halbjährigen Turnus haben wir geschaut, wie geht es jungen Menschen. Wir haben genau gemerkt, wie sich mit den Jahreszeiten und den verändernden Infektionszahlen die Stimmung auch verändert hat. Also der Sommer ist gekommen und das Leben ist wieder etwas leichter geworden, weil die Beschränkungen zurückgegangen sind. Der Winter kam, die Beschränkungen wurden stärker, es wurde wieder schlimmer. Und das haben wir über 2 Jahre gemacht, diesen halbjährigen Turnus. Wir haben aber gemerkt, das ist wahnsinnig anstrengend. Also es war wahnsinnig anstrengend, aber es war gefühlt auch total wichtig, um jungen Menschen in dieser Zeit wenigstens ein bisschen Gefühl von Mitsprache zu geben, weil das ist ja übrigens auch etwas, was junge Menschen stark kritisieren. Sie haben sich in dieser Zeit nicht gehört, gefühlt, beteiligt.
Ja.
Die Schulen wurden geschlossen, die Unis wurden, wurden zugemacht, aber es wurde nicht gefragt, wie können wir Politik, Rahmenbedingungen so gestalten, dass es für euch in dieser jetzt harten Zeit besser geht.
Ja. Und unter den Folgen leiden wir heute noch, weil so viele junge Menschen wie noch nie psychische Hilfe brauchen oder in Anspruch nehmen. Das hat ja auch damit zu tun.
Das geht, das verstehen viele Führungskräfte, Arbeitgeber nicht, dass wir hier politisch einfach echt Fehler gemacht haben. Und durch Beteiligung haben wir ja nicht nur das Gefühl, gehört zu werden, sondern jemand, der sich mit einbringen kann. Und das sind jetzt oft kleine Beispiele. Ja? Wir haben ja wieder mit dem Krieg, Angriffskrieg Russland auf die Ukraine, eine Initiative an der Schule, einen Arbeitskreis. Ja, wir sammeln Geld für, um eine Partnerschule zu unterstützen. Eine junge Frau, mit der ich das Interview gemacht habe, die hat das Gefühl, ich habe hier Selbstwirksamkeit erfahren. Ich kann in dieser großen Krise einen Beitrag leisten und habe dadurch das Gefühl, mit der Krise besser umgehen zu können.
Einfach handelnder zu sein, nicht nur Opfer.
Richtig.
Sozusagen.
Also aus diesem Ohnmachtsgefühl, wir haben einen Dauerkrisenmodus und ich bin ohnmächtig, hinzu, ja, es gibt Krisen, aber sie sind gestaltbar, ich kann einen Beitrag leisten. Und das hat so viel Wirkung hin für eine bessere psychische Situation junger Menschen.
Absolut.
Das ist der Kontext, warum ich eben Studien auch mache. Ich will nicht nur aufzeigen, was läuft schlecht, sondern auch Wege, wie schaffen wir es besser zu machen. Und deswegen ist so wichtig, dass wir auch kontinuierlich dran sind. Du hast gefragt, wie lang ist so ein Zyklus? Mhm. Und der Zyklus fängt in der Regel im Herbst an. Wir schauen, was sind aktuell die wichtigen Themen, schauen uns nochmal die Ergebnisse von der letzten Studie an, um zu sehen, wir nennen sie auch Trendstudie. Der Trend zeigt uns, auf diese Themen müssen wir genauer schauen.
Genau.
Inflation ist die Top-Sorge, also müssen wir das Thema Geld, wie betrifft dich Inflation, tiefer verstehen können. Stress, eine der wichtigsten psychischen oder der größten psychischen Belastungen, woher kommt der Stress, wie können junge Menschen lernen, damit besser umzugehen, was können wir als Arbeitgeber, als Gesellschaft dazu beitragen. Also so entstehen die Themen, wir führen Interviews durch, Diskussionen an Schulen mit Hochschülern, wir haben auch ein Format, das nennt sich die Trend-Scouts, um ins Gespräch zu kommen, dass eben die Themen schon relevant sind. Aus diesen relevanten Themen entwickeln wir Testbefragungen, damit wir diesen Fragebogen, mit dem wir dann die große Studie machen, schon mal schauen, verstehen junge Menschen den, gucken ihnen dabei über die Schulter, wenn sie ihn ausfüllen und gucken, hast du das verstanden?
Haben sie die Frage verstanden?
Haben sie die Frage verstanden? Oder
kriege ich wirklich die Antwort nach dem, was ich wissen will? Ne? Oder muss ich nochmal umformulieren? Oder?
Ganz genau. Wir haben oft teiloffene Fragen, dass wenn wir fragen, welche Themen bereiten dir Sorge? Gibt es noch andere, die wir vielleicht aktuell gar nicht auf dem Schirm haben, dass wir gemeinsam mit jungen Menschen, mit der Zielgruppe weiterentwickeln, dass diese Befragung eine entsprechende Relevanz am Schluss auch hat. Genau das Feedback bekommen wir, erfreulicherweise, dass junge Menschen genau das sagen. Danke, dass ihr diese Studie macht. Ich fühle mich verstanden. Die Fragen haben mir geholfen, auch mein Leben nochmal zu beleuchten. Also ich schaue jetzt anders in die Zukunft, nur weil ich 10, 15 Minuten an dieser Befragung teilgenommen habe. Das ist ein krasses Feedback, oder? Und dann wird wir gehen nicht mehr rum und fragen jeden Einzelnen, sondern wir arbeiten mit einem Panel-Anbieter zusammen, die kollektiv ganz viele junge Menschen haben, die bereit sind, an solchen Befragungen teilzunehmen. Ja, Diese Art zu befragen wird auch kritisiert. Kann eine Studie repräsentativ sein, wenn sie nicht eine Zufallsstichprobe hat? Aber jetzt mal ehrlich, also häufig wird diese Zufallsstichprobe aufgrund von Telefonbüchern gewählt. Mhm. Dann kontaktiert man einen Haushalt, mhm. nimmt da vielleicht zufällig noch ein Haushaltsmitglied. Also Repräsentativität ist ganz schwierig. Was wir erfreulicherweise als Rückmeldung bekommen haben, nachdem unsere Studie erst gehypt wurde, dann die zweite Welle kam mit der großen Kritik, ja, funktioniert das alles? Und jetzt hat leider die Wahl auch gezeigt, dass was wir gemacht haben, sehr akkurat war. Markus Lanz hat das auch nochmal hervorgehoben, also dass wir methodisch angegriffen wurden, das Ergebnis aber sehr akkurat war. Also,
absolut. Ist nicht so verkehrt, was da hinten rauskommt.
Wir strengen uns wirklich an, hier qualitativ richtig sauber zu arbeiten. Wir arbeiten mit Quoten. Wir schauen, dass wir sowohl die Bildungsschichten, den Migrationshintergrund abbilden können. Der Klassiker natürlich, bestimmtes Alter, Männlein-Weiblein-Verhältnis. Immer auch offen für Menschen, die sich weder bei männlich oder weiblich zugehörig fühlen haben. Aber dann eben sauber zu sein, dass das, was wir am Schluss an Ergebnissen haben, auch für junge Menschen beispielhaft ist.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ein wirklich spannendes Thema haben wir uns heute vorgenommen, nämlich wie tickt die Jugend? Was gefällt Ihnen, was gefällt Ihnen nicht? Wie wollen Sie leben und arbeiten? Und Simon Schnetzer aus Kempten, Jugendforscher, der erhält uns da ein bisschen. Und wir wollen uns gleich über das Thema Arbeitswelt informieren. Man sagt ja immer, ja, die jungen Leute, die wollen doch alle nicht mehr arbeiten, sie wollen alle nur noch 4 Tage, aber das gleiche Geld. Und wie schaut es denn da aus? Auch dazu hat er bestimmt ein paar Analysen für uns. Die Generation Z kommt oder ist schon in der Arbeitswelt angekommen und findet sich zum Teil vielleicht gar nicht so gut zurecht. Wir hören immer, ja, die wollen nicht mehr arbeiten oder die wollen nur noch 4 Tage arbeiten. Sie wollen, ganz wichtig ist Work-Life-Balance. Was stimmt denn? Wo siedelst du sie denn an?
Also grundsätzlich mal tun uns Klischees oder Vorurteile wie die Generation Z ist faul überhaupt nicht gut, weil Vorurteile stimmen selten. Und wenn wir eine ganze Generation oder korrekterweise Altersgruppe in einen Topf packen und sagen, die sind faul, es stimmt nie, nee. Weil es gibt faulige Menschen in gibt's jeder immer. Generation. Und wenn wir zurückschauen auf die eigene Jugend, dann gab es Phasen in der Jugend, da würde ich mich auch als faul bezeichnen. Und dann gab es andere Phasen, da war das Gegenteil der Fall. Also ganz vorsichtig sein mit solchen Klischees. Allerdings merke ich es natürlich, dass viele Führungskräfte, ich arbeite viel als Arbeitgebercoach mit Unternehmen, die sagen, ja, also ich tue mir schon schwer mit den Jungen. Und das Problem ist weniger, dass junge Menschen faul sind, sondern dass sie sich anders verhalten, dass sie zum Beispiel auch anders motiviert werden wollen. Und wir hatten es vorhin schon mal von diesen psychischen Spätfolgen von der Corona-Zeit, dass sie die Belastungsschwelle ganz anders sehen. Oder dass sie haben einen Husten und sie melden sich krank. Früher hätte man gesagt, ja, komm, ein bisschen hüsteln, jetzt stell dich nicht so an. Und heute, ja, es wurde jungen Menschen ja förmlich eingeimpft, nimm dich zurück, bleib zu Hause, schütz die Allgemeinheit. Also wir können jetzt nicht einfach auf Knopfdruck wieder sagen, also das, was früher, was für eine Zeit lang gegolten hat, die prägend für dich war, gilt jetzt alles nicht mehr. Also wenn ich mit Arbeitgebern arbeite und schaue, wie schaffen wir es, junge Menschen für Leistung zu motivieren, dann hilft es nicht zu sagen, die sind alle faul. Wir haben nur diese eine Jugend. Natürlich hätten alle gerne die besonders Engagierten. Wie können wir junge Menschen in ihre Kraft führen? Das ist die zentrale Frage. Und da gibt es Dinge, die helfen. Mhm. Wir haben in unseren Studien auch gefragt und tatsächlich helfen die Studien ganz stark dabei, Verständnis zu entwickeln. Also Verständnis, diese Aha-Erlebnisse. Warum verhalten sie sich so, wie sie es tun? Eins dieser Aha-Erlebnisse ist, dass junge Menschen sehr schnell Rückmeldungen brauchen, so sogenanntes Instant Feedback, weil sie damit aufwachsen. Sie wachsen damit auf.
Da kommen jetzt wir als Eltern ins Spiel, oder? Ja. Kann ich das so sagen? Also weil es ist ja die Generation, die, das darf man glaube ich ganz offen aussprechen, die schon sehr gepampert wurde von uns. Da nehme ich mich gar nicht aus, weißt du, Simon? Ja, da bin klar. Ich war auch, klar haben wir, also ich sag mal so, wir sind wirklich damals mit der Skistiefel, sind wir und geschulterte Ski, sind wir vom Elternhaus erst einmal einen halben Kilometer zum Bus gelatscht. Dann sind wir in den Bus eingestiegen, damit sind wir zum Bahnhof gefahren. Da waren dann schon 3-4 Schulkameraden. Dann sind wir mit dem Zügle nach Immenstadt gefahren. Da sind wir wieder ausgestiegen. Dann sind wir in Immenstadt ausgestiegen, sind zum Lift gelaufen und dann sind wir Ski gefahren. So sah Skifahren aus, als ich ein Kind war. Das hätte ich doch meiner Tochter auch nicht mehr zugemutet. Selbstverständlich hat man die Herrschaften an den Lift hingefahren mit dem Auto. Also wir haben die schon auch gepampert, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen, gell?
Und wenn du so eine Verabredung gemacht hast, die war von langer Hand geplant und da wurde nicht noch, ja, ich komme jetzt doch nicht oder kannst du mal so oder so, sondern da hatte Verbindlichkeit einfach auch, weil es gar nicht anders ging,
noch einen ganz anderen
Stellenwert. Heutzutage, junge Menschen bekommen ja nicht irgendwann in einem Monat Feedback, sondern sie wollen es oder sie sind es gewohnt, es sofort zu bekommen. Und auch wir haben uns natürlich angepasst und wenn ich was auf WhatsApp schicke, dann gucke ich, ja, haben die es schon gelesen, hätten die schon reagieren können. Also wir waren ja alle etwas ungeduldiger. Mhm. Aber für junge Menschen ist es ganz normal, dass sie ihre Entscheidung, ob es eine gute Entscheidung ist, damit auch abgleichen, wie ist die Rückmeldung, die nicht irgendwann kommt, sondern die sofort zurückkommt. Und genau das ist für Führungskräfte natürlich total schwierig. Hey, das sind jetzt junge Leute und ich kann nicht mehr wie früher sagen, ja gut, du in
solange du nichts hörst, ist alles in Ordnung, gell?
Genau.
Das ist nicht mehr der Weg, ja.
Solange du nichts hörst, ist alles in Ordnung. Nee. Oder in 2 Monaten haben wir doch unser Jahresgespräch.
Ja.
Jetzt warte ich halt noch ein bisschen und mach einfach weiter. Sondern hier ist das Thema Instant Feedback ganz wichtig. Und wenn man versteht, warum das so wichtig ist für junge Menschen, kann man da mehr Verständnis dafür haben und muss sie deswegen nicht als faul oder als unselbstständig abspeichern. Ein Weg, der zu einem besseren Miteinander führen kann, ist auch, dass Menschen ins Gespräch kommen. Also dass sowas, klar, die können jetzt mich buchen. Was ich aber mit den Coachings mache, ist, mit welchen Formaten können sie einfach gegenseitig mal Interviews führen, dass mal in einem Team die Älteren und die Jüngeren gemeinsam sich zum Beispiel über das Thema Pünktlichkeit austauschen. Wie wichtig ist dir Pünktlichkeit? Ja, banale Frage in einem Zweiergespräch einfach mal gestellt. Und jetzt bleibt es aber nicht bei der Frage, sondern wir fragen danach, warum ist das so? Weil, also Pünktlichkeit, Verbindlichkeit bei Meetings ist ja durchaus ein Thema. Und wenn jetzt das häufiger passiert in einem Team, dass jemand von den Jüngeren vielleicht später kommt, dann anstatt zu sagen, hey, das geht gar nicht, warum verhältst du dich so? Und diese Art von Interviews ist ein ganz guter Weg, um sich hier nicht gleich mit der Vorwurfskeule anzunähern, sondern erstmal zu fragen, wie stehst du zu dem Thema Pünktlichkeit und warum stehst du so? Und dann können wir auf dieser Grundlage, weil ganz ehrlich, wenn ich das mache, wir finden in der Regel aus, dass was Generationen gemeinsam haben, viel, viel mehr ist. Wir haben eine wahnsinnig gute Substanz für ein Miteinander, aber wir schauen immer nur auf das, was uns trennt.
Ja. Da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ist es schon so, dass dieses schöne Thema Work-Life-Balance einfach doch eine Rolle spielt? Also dass sie sagen, ja, ich habe es ja gesehen, meine Eltern, für die war Arbeit alles, alles, alles. Die haben ganz viel geopfert, um einfach ihre Arbeit nachzugehen. So möchte ich mal nicht leben. Sind sie denn auch bereit, dafür Abstriche hinzunehmen, dass sie sagen, ja klar, wenn ich weniger arbeite, werde ich ein bisschen weniger Geld verdienen. Macht aber nichts, weil ich brauche vielleicht das ein oder andere gar nicht unbedingt. Was kriegst du da für Rückmeldungen?
Grundsätzlich die Rückmeldung, die wir auch in der Demografie sehen. Wir haben einen demografischen Wandel. Es gibt heute viel weniger von den jungen Menschen, die man gerne einstellen würde. Und wir haben Fachkräftemangel. Junge Menschen sind sich sehr bewusst der Tatsache, dass sie eine gefragte Spezies sind auf dem Arbeitsmarkt. Der Markt hat sich gewandelt hin weg vom Arbeitgebermarkt. Wir sagen an, was wir euch zur Verfügung stellen und ihr müsst halt froh sein mit dem, was ihr bekommt, hinzu. Junge Menschen können Forderungen stellen und sie merken, sie kommen damit durch, weil für Arbeitgeber, sie haben oft gar keine andere Wahl, wenn sie noch Leute haben wollen. Mhm. Jetzt hast du die spannende Frage gestellt nach der Work-Life-Balance und die Geschichte von deinen Eltern erzählt, ich kann es auch ähnlich erzählen, dass man für sich gesagt hat oder die Einstellung hatte, wir arbeiten jetzt hart und wir erarbeiten uns einen guten Lebensabend. Also die Work-Life-Balance-Perspektive war zwischen heute und einer Zeit, wenn ich dann nicht mehr arbeiten muss und dann eine gute Zeit auch genießen kann. Jetzt versetz dich mal in die Lage eines jungen Menschen, der in der heutigen Dauerkrisenmoduszeit lebt und 30 Jahre in die Zukunft schaut und sagt, hey,
Ich weiß doch gar nicht, ob die gute Zeit überhaupt kommt, oder?
Ja. Schau, keine Ahnung, was in 2 oder 5 Jahren kommt. Und ich soll mich jetzt hier anstrengen für etwas, was vielleicht in 30 Jahren passiert, obwohl jetzt schon absehbar ist, dass eine gute Rente dann nicht erwartbar ist. Das Thema Altersarmut, eine Riesensorge für junge Menschen. Und wenn wir junge Menschen für mehr Work und weniger Life motivieren wollen, dann müssen wir ganz stark an diesem Rädchen Zuversicht für die Zukunft arbeiten. Was ist die Vision, was ist die Perspektive, die wir jungen Menschen anbieten, um die Work-Life-Balance aus dem Hier und Jetzt, meine Balance brauche ich heute, weil wer weiß, ob ich sie übermorgen noch bekomme, hin zu einer Investition in die Zukunft zu bringen.
Ja, sehr spannende Erklärung, aber wer soll Ihnen die Zuversicht denn geben? Das ist so schwierig im Moment, finde ich.
Und da kommen wir zu einem Punkt, den wir auch immer wieder mal beleuchten, also wenn wir zum Thema psychische Gesundheit schauen, was gibt jungen Menschen Zuversicht? Und dann sind das ganz stark das Thema Familie, also einen Rückhalt zu haben in einer Gemeinschaft. Freunde auch, aber viele Freunde sind eben digital, die können nicht mehr ganz so viel Rückhalt bieten wie diese Real-Life-Menschen um einen herum. Es sind ja auch die Eltern nicht mehr so, ich muss rebellieren gegen meine Eltern, ganz häufig ja good oder best friends. Und dann kommen Ziele und Erfolge. Also Ziele und Erfolge können auch diese Zuversicht geben. Mhm. Und jetzt fragen wir mal, was ist denn das Ziel von Deutschland? Was ist das Ziel eines Unternehmens und was ist meine Rolle dabei? Braucht Deutschland mich, braucht mein Unternehmen mich, dass wir hier vorankommen? Und genau an der Stelle haben wir einen wahnsinnig großen Hebel und ein unglaublich großes verschenktes Potenzial, jungen Menschen eine wichtige Rolle in der Zukunft der Gesellschaft, des Unternehmens zu geben, dass wenn sie von Freunden gefragt werden, hey, ich wollte mit euch jetzt aufs Festival gehen oder heute Abend noch weggehen, warum kommst du nicht? Ja, sorry, ich muss noch arbeiten. Ja, bist du blöd oder warum? Und genau jetzt zählt diese Geschichte. Warum mache ich das? Was kann ich als junger Mensch hier antworten? Natürlich reicht es nicht, dass wir einfach nur Geschichten haben. Wir brauchen natürlich dann auch diese Erfolgserlebnisse. Wir haben uns hier eingesetzt und damit haben wir das oder jenes bewegt. Und da müssen wir ran.
Absolut. Jugendforscher Simon Schnetzer, du hast uns gerade erzählt, Simon, dass du relativ viel bei Arbeitgebern bist, bei großen Unternehmen, Firmen, die eben sich aufgrund von deinen Erkenntnissen auch sozusagen Rat holen und wissen wollen, wie gehen wir denn um mit unseren jungen Leuten. Also wer genau profitiert von euren Studien? Also wer sollte die Erkenntnisse ernst nehmen und zuhören und nachlesen oder sich vortragen lassen, je nachdem?
Also gibt es ja zwei Sachen. Das eine ist die Studie selbst und das andere ist, wenn ich dann als Vortragsredner oder Speaker bin. Die Studie ist grundsätzlich wirklich mittlerweile für alle interessant und wir sehen das auch bei den Leuten, die sie kaufen. Das sind von Parteien über Stiftungen, Vereine, das sind Schulen, Jugendzentren, ganz viele aber eben auch Ausbildungsleitungen und Menschen, die sich mit People and Culture, Diversity oder was beschäftigen. Übrigens, als ich angefangen habe, 2010 mit Jugendforschung, hatte ich das Gefühl, dass es so, ja, es ist mal nett, sich so ein bisschen mit den Jungen, so mit denen von morgen zu beschäftigen. Und damals war es auch, bei Konferenzen war das so, ja, okay, können wir mal setzen. Mittlerweile aufgrund des demografischen Wandels und des Fachkräftemangels ist es ja wirklich ganz oben angesetzt. Also ich habe mittlerweile häufig mit den CEOs von Konzernen, Unternehmen oder Geschäftsführern zu tun, weil eben dieses Thema ein kritisches ist für den künftigen Erfolg von Unternehmen.
Absolut.
Wenn ich jetzt mit Unternehmen arbeite, häufig sind es dann so die Führungskräftetagungen. Wir wollen unsere Führungskräfte fit machen für die Jungen. Aber mittlerweile, und das finde ich auch wertvoll und wichtig, gar nicht nur die Jungen, weil wenn du bist Mitarbeiterin in einem Unternehmen und fragst dich, ah, jetzt machen die schon wieder was nur für die Jungen. Wir müssen ja als die Arbeitskräfte der Zukunft sind ja nicht nur die Jungen, das sind ja alle. Die Älteren auch, die wir hoffentlich auch nicht länger, nur lange, sondern noch länger halten können, weil es so schwierig ist, Junge ranzubekommen und weil wir auf diese Erfahrungen und das Wissen auch bauen. Mhm. Häufig arbeite ich gar nicht nur live mit ihnen zusammen, sondern ich mache ein Programm, das nennt sich das Bindungsbooster-Programm. Da habe ich Führungskräfte, Geschäftsführung mit drin, mit denen ich in einem wöchentlichen Coaching auch arbeite, um eben diese Bindung von Mitarbeitenden aller Generationen und den Zusammenhalt zu steigern. Und was denen total hilft, das ist sich erstmal bewusst zu machen, wo entsteht eigentlich dieses Miteinander? Ganz häufig ist ja das Problem, dass das Miteinander, das Zusammenhalt gar kein wirkliches Ziel ist im Unternehmen. Sagt man so, okay, also wir müssen ja das produzieren, verkaufen, ohne Umsatz gibt's nichts. Aber wenn wir es nicht als ein Ziel haben, dass wir Leute halten, dann ist alles andere immer wichtiger, als sich mal kurz Zeit zu nehmen für ein Gespräch, als mal wieder als Team zusammenzukommen. Und die Ernte ist dann, dass Leute gehen.
Ja. Oder in die innere Kündigung gehen, was auch nicht besser ist.
Innere Kündigung, tatsächlich gekündigt. Das, was wir damit aber als Problem bekommen, ist am Ende ein ziemlich großes. Nämlich, dass wir merken, wir können gar nicht mehr so viel produzieren. Wir können nicht mehr das aufrechterhalten. Wir müssen schließen an bestimmten Tagen. Also die Konsequenzen sind ziemlich ernst. Und ja, aber es ist halt leider auch eine Zeitinvestition. Also Miteinander kostet Zeit. So wie wir. Also du hast ein tolles Format, über diese lange Zeit ins Gespräch zu kommen.
Ganz genau. Deswegen lieben wir die Sendung alle so, weil wir wirklich die Zeit haben zu sprechen. Ja.
Ach, schau mal, Bettina, gefühlt ist das ein Luxus.
Absolut.
Andererseits, wenn wir nicht ein längeres Gespräch haben, um auch mal tiefer hier oder da nachbohren zu können, dann kommen wir auch nicht weiter. Also wenn wir immer auf der Oberfläche bleiben, dann kommen wir nicht vorwärts. Also Zukunft entsteht nicht mal kurz oberflächlich, sondern weil wir bestimmte Dinge erkennen, verstanden haben und voranbringen.
Mhm. Dieses Miteinander der Generationen, das ist für dich eigentlich eine, kann man sagen, es ist so ein bisschen auch der Motor deiner Arbeit?
Ja, den musste ich aber erst erkennen. Als ich angefangen habe, habe ich nur junge Menschen gefragt. Aber das Schöne war ja, gell, ich bin auf dem Fahrrad unterwegs gewesen und wenn du am Radeln bist, dann kommst du mit Leuten, die gerade überholst oder die gerade gleich schnell fahren. Man kommt halt einfach ins Gespräch. Und dann fragen mich Menschen, mit denen ich alle Altersgruppen ins Gespräch gekommen bin, ja, aber warum beschäftigst du dich nur mit den Jungen? Du musst doch, wenn du was verändern willst, musst du doch die anderen auch mit ins Boot holen. Und endlich, 2023, haben wir die erste Studie, nicht nur über die Jungen, sondern vergleichend bis 29, bis 49, bis 69 gemacht, um mal die sämtlichen Altersgruppen in der Erwerbstätigkeit mal zu vergleichen. Und dann siehst du nämlich auch was ganz Spannendes, nämlich Arbeitgeber, die sich um junge Menschen kümmern, tun nicht nur Jungen einen Gefallen, sondern ein gutes Miteinander ist nicht nur den Jungen, sondern den Älteren genauso wichtig. Die Work-Life-Balance ist den 30- bis 49-Jährigen sogar noch viel wichtiger als dieser Generation Z, der man das immer nachsagt. Und die eigentliche Generation Purpose, die diese sinnhafte Tätigkeit wollen, das sind gerade die über 50-Jährigen. Also ja, vielleicht verändert sich ein bisschen, was man sich darunter vorstellt, aber das war für uns ganz wichtig, auch mal um mit so ein paar Generationen Mythen aufzuräumen. Es sind nicht immer nur die Jungen, die was wollen. Oder wir haben ja jetzt mit der Studie auch diesen Rechtsruck bei jungen Menschen gehabt und dann kamen gleich wieder die Kritiker, die gesagt haben, da haben wir es. Wir dürfen die Jungen nicht zu früh wählen lassen. Aber die Jungen haben ja nicht rechter gewählt als ältere Altersgruppen. Also, junge Menschen sind nicht die Gefahr. Wichtig ist, dass wir, die Generationen zusammenbringen.
Ja. Haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, um auf das Thema einzugehen, was immer grundsätzlich mit Generation Z verbunden wird, nämlich weniger Konsum, besserer Konsum, Nachhaltigkeit, möglichst keine Flugreisen. Ist das ein Klischee oder hast du das tatsächlich so erlebt bei deinen Umfragen? Ist es so?
Es ist im Wandel. Und wir hatten es schon mal kurz beim Thema Fridays for Future, die Hochzeiten von Fridays for Future, da war das wirklich ein ganz großes Thema. Ich bin immer auch wieder auf diesen Klimademos unterwegs und mache dann mit dem Fahrrad mitradelnd meine Interviews. Und dann spreche ich mit Schülern und frage, ja, und wie viele von eurer Klasse sind heute da? Ja, wir sind heute nur zwei. Und wie war das bei früheren Demos? Ja, damals sind fast alle mitgeradelt. Und was hat sich seitdem verändert? Ja, die sagen, sie kümmern sich um ihre Zukunft. Und wir sagen, wir kümmern uns um unsere Zukunft. Und der große Unterschied ist, also ein stärkeres, ich habe das Gefühl, ich kann mir diesen Klimaschutz vielleicht auch nicht mehr leisten. Und das sehen wir ja ganz deutlich in den Sorgen, dass Klima ist nach wie vor
eine der größten Sorgen.
Eine der größten, wichtigsten Sorgen. Bloß sie ist überlagert von dem Thema Wohlstand, von dem Thema Krieg. Und junge Menschen, die da vor der Entscheidung stehen, leiste ich mir Wohlstand oder, also kann ich mir überhaupt einen Urlaub leisten oder was zum Essen oder verzichte ich darauf oder auf Klimaschutz, dann hat Klimaschutz häufig das Nachsehen. Und sie sind in einer Lebensphase, wenn ich auf die Zukunft schaue und ich weiß, was bringt die Zukunft noch? Vielleicht ist das meine letzte Chance, so etwas, eine Reise noch zu unternehmen. Und Fakt ist, Klimaschutz ist ein total wichtiges Thema, aber im Zweifel entscheiden sich auch junge Menschen eher für Konsum als für Verzicht, weil...
Einfach ein bisschen Leben im Angesicht der Krise, weil man nicht weiß, wie viel Leben ist noch möglich in 10 oder 20 Jahren oder vielleicht sogar in weniger Jahren. Das sind die Ängste, die einfach reinspielen, seit der Ukraine-Krieg begonnen hat. Jetzt haben wir die Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Es wird ja auch alles im Moment beängstigend und schlimm. Das kann man, glaube ich, niemandem übel nehmen, wenn er sagt, stimmt schon, ich wollte eigentlich nie wieder in den Flieger steigen, aber jetzt mache ich es doch.
Und das Thema der Selbstwirksamkeit. Also das, von wem sie sich wirklich Wirkung versprechen, sind Politik und Wirtschaft. Kann man sagen, ja klar, macht es euch leicht, Verantwortung abschieben. Aber die Erfahrung, wenn wir auf die Straße gehen und das und das und jenes anschieben, aber es passiert nicht wirklich viel. Also der große Wurf ist uns nicht gelungen, da sind tatsächlich andere gefordert. Dann ist der Schritt auch ein leichterer zu sagen, ja, also wenn wir eh nicht den großen Unterschied positiv machen, machen wir vielleicht auch negativ nicht so den großen Unterschied.
Also umso wichtiger ist es ja, dass du und deine Kollegen, dass ihr da dran bleibt tatsächlich und immer wieder neu nachfragt, neu definiert, erlebt und hört und rückgemeldet bekommt, wo sind gerade die aktuellen Befindlichkeiten. Denn es ändert sich eben sehr schnell. Und deswegen ist das Thema Jugendforschung auch so ein wichtiges.
Schön ist aber auch zu sehen, es ändert sich nicht alles. Wir haben... Einer der Unterschiede zwischen Altersgruppen wird häufig gesagt, ja, die ticken ganz anders, die haben ganz andere Werte. Und wenn wir auf die Werte von jüngeren und älteren Menschen schauen, die sind quasi identisch. Familie, Sicherheit, Freundschaft, Gesundheit ganz oben mit dabei, Freiheit, da unterscheiden wir uns kaum. Also wir haben altersübergreifend und länderübergreifend ein stabiles Wertekonzept oder Wertegerüst. Und interessant ist, was sich dann aber unterscheidet, wo die Unterschiede sind. Und da müssen wir dann eben genau hinschauen. Und die Politik, der rate ich dringend, genau hinzuschauen, wo die Sorgen junger Menschen sind. Weil diese Veränderungen haben massive Auswirkungen darauf, von wem verspreche ich mir Lösungen bei den nächsten Wahlen. Und die nächsten Wahlen stehen an.
Hast du das Gefühl, dass diese Botschaft, die ihr ja auch vermittelt, bei der Politik angekommen ist? Oder jetzt etwas mehr präsent ist als vielleicht noch vor 5 bis 10 Jahren?
Ja, die Botschaft kommt an. Mittlerweile kommt sie an. Und dann kommt aber auch eine Anfrage, die heißt, ja, können Sie mal in den Bundestag oder hier bei unserer Gruppe vorsprechen? Ja, Budget haben wir keins, aber es ist ja, also, sorry, ich bin selbstständig als Jugendforscher und ich werde nicht dafür bezahlt, von niemandem diese Studien zu machen, sondern wir finanzieren das über die Verkäufe. Und wenn dann eine Anfrage von einer Partei kommt, ja, es ist ehrbar und wichtig, aber die bekommen auch ein Geld dafür. Also da müssen wir schon auch ehrlich bleiben. Kann ich auch nicht einfach erwarten, dass jemand, der davon lebt,
einfach mal so umsonst macht.
Das und in der Corona-Zeit, also ich fand es einfach wichtig, dass wir das machen. Und wir haben in der Forschungslandschaft geschaut, ganz vieles nicht passiert, weil sie zu lange Antragswege hatten und da war das eine totale Bereicherung, dass wir eben jungen Menschen eine Stimme gegeben haben. Und es wurde uns gedankt.
Ja. Wie ist es denn im internationalen Vergleich? Vielleicht können wir das noch kurz ansprechen. Wir haben ja ganz oft das Gefühl, dass es Nachbarländer gibt, die in vielerlei Hinsicht manches besser machen. Ich verstehe mir nicht, warum man das, was die anderen offenbar besser machen, sich nicht einfach abschauen kann. Aber egal, ob es jetzt um Kinder geht, Garten geht, um Altenpflege geht, um ÖPNV geht. Wie ist es in der Jugendforschung? Sind da, möchte schon fast sagen, wie fast immer die Skandinavier vorne mit dabei? Hast du da Erkenntnisse überhaupt?
Die besten Vergleiche kann ich ziehen für Österreich und die Schweiz, weil wir diese Studien auch durchführen selbst. Und in der Schweiz läuft einiges deutlich besser. Die finanziellen Ängste sind deutlich geringer. Die Einschränkungen in der Corona-Zeit waren viel weniger, was wir deutlich auch merken in den psychischen Auswirkungen. Ganz anders ist es aber nicht, weil auch dort sind Social Media, Smartphone weit verbreitet und ganz viele von diesen Stressoren hängen zusammen mit dem starken Social Media Konsum. Weiter geschaut, international sehen wir, dass wir schon auch in einer gewissen Wohlstandsblase sind. Also wenn junge Menschen hier sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich es in Zukunft noch so gut haben werde, dann sagen Leute in anderen europäischen Ländern, aber natürlich dann auch in ärmeren Ländern, Leute,
geht's euch noch gut?
Geht's euch noch gut? Ihr seid auf der Insel der Glückseligkeit und eure Probleme möchte ich mal haben. Ihr habt doch eigentlich alle Voraussetzungen, um hier eine gute Zukunft zu gestalten und dass ihr euch hier in diesen Bürokratiestricken verstrickt.
Wäre es aus deiner Sicht eine gute Sache, wenn man junge Menschen, bevor man sie, wenn die aus der Schule kommen, egal welchen Weg sie dann gehen wollen, ob sie sagen, eben ich mache klassisch eine Lehre oder ob jemand sagt, ich habe Abitur, ich will klassisch studieren oder ich mache duales Studium, ich mache was weiß ich, wäre es eine gute Idee, einen jungen Menschen zu irgendeiner Sozialarbeit zu gewinnen, bevor er weitermacht mit seinem Lebens- und Ausbildungsweg. Verpflichtend für alle, Mädchen, Jungen. Man sagt, du kannst es dir aussuchen. Du kannst sagen, es ist wirklich im sozialen Bereich, Kindergarten, Altenpflege, in medizinische Einrichtung, ob du sagst, ich mache im Ökobereich, ich helfe im Umweltschutz mit, ich helfe bei der Waldsanierung mit oder ob du sagst, im kulturellen Bereich. Also es gibt ja überall eigentlich so FSJ und also freiwilligen Jahre. Aber es ist freiwillig, wie der Name so schön sagt. Wäre es gut, sowas verpflichtend zu machen, um die Gemeinschaft, die Gesellschaft, auch dieses ein bisschen sich einschwören auf eine Gesellschaft, um das zu fördern? Was denkst du?
Hier schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, als Jugendforscher, ich beteilige junge Menschen, um Zukunft zu machen. Und junge Menschen haben das Gefühl, Leute, ihr habt uns in der Pandemiezeit schon so viel Zeit weggenommen und jetzt wollt ihr uns auch noch mehr Zeit wegnehmen. Habe ich Verständnis dafür? Noch dazu, weil viele von diesen Stellen, also es geht ja nicht nur darum, ich investiere hier ein halbes Jahr, aber wie ist diese Zeit gestaltet? Und es gibt leider viele Beispiele, in denen die Zeit nicht so genutzt wird, dass junge Menschen aus dieser Arbeitserfahrung ein Selbstwirksamkeitsgefühl herausnehmen oder das Gefühl haben, diese Zeit ist sinnvoll investiert.
Das stimmt also, leider, ja.
Wenn wir darüber nachdenken, hier eine Verpflichtung einzuführen, dann brauchen wir auch eine Verpflichtung für Arbeitgeber für diese Aufgaben, dass sie auch einen Mehrwert bieten können, weil ansonsten wirkt die Verpflichtung sehr sinnlos. Und damit sind wir bei dem zweiten Punkt, nämlich, also genau das ist doch wichtig, dass wir fast schon eine Sehnsucht schaffen. Positiv daran finde ich, dass wir jungen Menschen es freistellen, sich sehr viel mit sich selbst und sehr wenig mit dem Wir zu beschäftigen. Und ja, eine gewisse Verbindlichkeit fände ich gut, ob das gleich dieses halbe Jahr ist oder ob wir stärker, und zwar in allen Schultypen, liebe Gymnasien, auch ihr dürft daran, so Pflichtpraktika zu machen, weil das für eine umfassende Ausbildung dazugehört, dass man sich auch mit anderen Aspekten des Lebens, wo sind die Nöte von Menschen, auseinandergesetzt hat. Und für mich selber, ich habe Zivildienst gemacht, war das eine sehr wertvolle Erfahrung, hier mal in einen ganz anderen Bereich reinzuschmecken. Und viele von meinen Freunden und Freundinnen haben dadurch ihren Berufswunsch verändert. Hin zu sozialen Tätigkeiten, auf die wir angewiesen sind auch in Zukunft. Oder zumindest mehr Respekt zu haben für die Menschen, die sich hier engagieren tagtäglich.
Absolut.
Also du merkst, ich bin geteilter Meinung. Sehe aber auch durchaus Nachholbedarf bei den Menschen, die das dann anbieten sollen. Und es braucht eben nicht nur Finanzierung für die jungen Menschen, sondern auch dafür, dass wir hier gute, sinnstiftende Arbeit leisten können.
Was wäre denn jetzt dein ganz persönlicher Wunsch für die jungen Menschen, die jetzt, wie gesagt, also vermehrt auf den Arbeitsmarkt kommen, vermehrt wirklich in dieses normale, in Anführungszeichen, Alltagsleben integriert werden, Beiträge leisten zu unserer Rentenkasse etc., zu unseren Sozialsystemen. Was würdest du dir wünschen für die?
Ich würde mir wünschen, dass wir sowohl von Seiten von Politik als auch von Arbeitgebern wirklich so eine Vision haben. Wozu leisten wir einen Beitrag, wenn wir uns hier anstrengen? Auch um junge Menschen im Land zu halten, die ja zum Teil auch überlegen, ob sie abwandern, weil sie nicht wirklich an die Zukunft hier glauben. Das andere, was ich mir wünsche, ist, dass wir junge Menschen fit machen für die Zukunft und zwar zeitgemäß fit machen für die Zukunft. Da steckt ganz stark drin Medienkompetenz, dass wir junge Menschen fit machen für den Umgang mit Smartphones, dass sie nicht Spielball dieser Algorithmen sind, sondern selbstbestimmt ihr Leben leben können und nicht ständig das Gefühl haben, mein Leben ist schlecht, weil ich mich mit anderen vergleiche, denen es laut Postings gerade besser geht. Aber auch finanzielle Bildung. Wenn junge Menschen das Gefühl haben, finanziell wird's knapp, wie kann ich mit meinem Geld besser umgehen, wenn ich nicht darauf vertraue, dass das Rentensystem es schon lösen wird? Und also hier zeitgemäß Bildung und ganz stark, aber auch viel stärker beteiligen, dass wenn wir sagen, Leute, bitte bleibt hier, strengt euch an, dass sie sich mit dem, was Zukunft ist, identifizieren können. Und Lösungskompetenz in Angesicht der vielen Krisen entwickeln können.
Du und dein Team, ihr tragt ganz sicher dazu bei. Danke für dieses offene Gespräch. Wir haben da wichtige Themen angeschnitten. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, sich immer wieder von diesen Vorurteilen und Klischees und den Schubladen, in die wir uns alle immer gegenseitig stecken, zu lösen. Und es kann nur im Miteinander funktionieren und es kann nur generationenübergreifend funktionieren. Es kann nur mit Hoffnung und Zuversicht funktionieren. Danke für eure Arbeit, die ihr leistet und für deinen Besuch im Studio. Vielen Dank und alles Gute. Bleibt dran, wir brauchen's.
Das machen wir.